Ja, hier ist Ditsche und ich war hier früher mal auf dem Gummibaum-Gymnasium, damals noch, weißt du, ich war an und für sich, war ich ein guter Schüler. Also auf mal sagen, von der Notenbewertung, auf der Skala von 1 bis 10 war ich immer 5. Ja? So, bitte.
Hallo und herzlich willkommen bei Radio Alstertal. Mein Name ist Kaspar Welten und das Musikstück, das ihr gerade gehört habt, ist für das Gymnasium Alstertal legendär. Die Carmina Burana von Karl Orff, 1937 uraufgeführt und in den 70er Jahren ein fester Bestandteil des Schullebens des Gymnasium Alstertals, wie ihr gleich hören werdet. Und zu Beginn habt ihr Ditsche gehört und der ist mindestens genauso legendär wie die Carmina Burana. Hinter Ditsche versteckt sich niemand anderes als Olli Dittrich. Und Olli Dittrich ist der prominenteste Schüler des Gymnasium Alstertals, den ich euch heute genauer vorstellen will. Die Musik, die ihr in diesem Podcast hören werdet, stammt, abgesehen von der Carmina Burana, aus den Jahren 1972-1973. Warum gerade dieses Schuljahr so wichtig war, werdet ihr gleich erfahren. Olli Dittrich wurde 1956 als zweiter von drei Söhnen des Journalisten Kurt und der Malerin und Modezeichnerin Gisela Dittrich geboren. Bis zu seinem dritten Lebensjahr lebte er in Offenbach am Main. Danach zog die Familie nach Hamburg, zunächst 4 Jahre in den Stadtteil Niendorf, danach dann ganz in die Nähe des Gymnasium Alstertals nach Hamburg-Langenhorn. In seiner Biografie »Das wirklich wahre Leben«, die 2011 erschien, erzählt Dittrich, dass er in der 8. Klasse am Gymnasium Alstertal sitzen blieb. Als dann in Klasse 9 noch einmal das gleiche Schicksal drohte, wechselte er auf die Realschule Eschenweg. In seiner Biografie befindet sich auch sein Abgangszeugnis vom Gymnasium Alstertal. Schon hier kann man seine Stärken im kreativen Bereich sehen. Bildende Kunst 1, Musik 2 und auch in meinen Fächern Deutsch und Geschichte hatte er gute Noten. Ganz im Gegensatz zu Mathematik bei Herrn Westphal, wo es eine 5 setzte. Allerdings muss dazu erwähnt werden, dass Herrn Westphals Strenge legendär war. Ein ehemaliger Schüler von Herrn Westphal erzählte mir einmal, dass er in Mathematik nicht so gut war. Da er das Fach aber sehr gerne mochte, fragte er Herrn Westphal nach seiner Einschätzung, ob er dieses Fach denn studieren könne. Herr Westphal sagte trocken, wenn Sie eine 4+ bei mir haben, dann können Sie natürlich Mathematik studieren. 1975 machte Olli Dittrich dann die mittlere Reife. Im Alter von 16 Jahren gründete er dann die Skiffle Band Abbey Tavern Skiffle Company, mit der er 4 Jahre lang in Hamburger Clubs auftrat, darunter auch in der Fabrik in Ottensen oder im legendären Onkel Pö. Olli Dittrich machte von 1975 bis 1978 an der Hamburgischen Staatsoper eine Ausbildung zum Theatermaler. Im Anschluss dann war er 7 Jahre in der Plattenfirma Polydor tätig, in der er sich vom Packer zum Produktmanager emporarbeitete. Parallel dazu versuchte er weiter auf musikalischem Gebiet Karriere zu machen. Mehrere Jahre lebte er, wie er selbst in seiner Biografie beschreibt, am Rande des Existenzminimums. Er schrieb in dieser Zeit etwa 250 Lieder, unter anderem für James Last, Annette Humpe und die Prinzen. 1990 lernte Olli Dittrich dann Wigald Boning kennen und die Doofen waren geboren. Bundesweite Bekanntheit erlangte er dann zwischen 1993 und 1998 mit der absolut legendären Comedy-Sendung RTL Samstagnacht, in der er kongenial Prominente parodierte. Seit 2004 drehte er dann das unfassbar komische und auch unfassbar erfolgreiche Format Ditsche, das wirklich wahre Leben. Von dem gibt es mittlerweile 30 Staffeln. Aber auch als Schlagzeuger sorgte er für Furore und vertrat Deutschland beim Grand Prix 2006 am Schlagzeug seiner Band Texas Lightning. Genug der Vorstellung. Heute nun hat sich Olli Dittrich eine Stunde lang Zeit genommen und seine alte Schule, das Gymnasium Alstertal, besucht. Und ich habe ihn zunächst gefragt, was ihm als erstes durch den Kopf schoss, als er hörte, dass sein altes Gymnasium ihn kontaktiert.
Ja, also ich habe mir natürlich denken können, dass es keine schlechten Nachrichten sein könnten, wie vielleicht vor, was weiß ich, 50 Jahren oder so. Da wär wahrscheinlich mir wieder der Schweiß auf der Stirn gestanden, weil ich natürlich ein sehr schlechter Schüler war, wie man ja weiß. Habe ich ja schon häufiger an anderer Stelle auch erzählt. Und speziell die Zeit hier am Gymnasium war eine sehr unrühmliche, wenn ich ehrlich bin, weil das war ja auch schon die Zeit, in der man sich auch für die Girls interessiert hat. Und tatsächlich gab es für mich hier Fußball. Ich war ja beim TuS Alstertal Fußball gespielt, später sogar Leistungsklasse kurze Zeit. Also das war schon so ein bisschen mein Ein- und Alles-Fußball. Später dann meine erste Band, das fiel dann auch noch fast in diese Zeit, so eine Skiffle-Band. Und halt Mädchen und alles andere.
Einfach wichtigere Sachen als Schule.
Das so. Gibt's ja auch, ja. Muss man so sagen. Und ich hatte hier auch eine Lehrerin, weiß ich noch, die zu mir gesagt hat, aus dir wird nie was. Ja. Das war so der Satz immer. Ne? Und wie man ja sieht, ne, sollte sie recht behalten.
Hast du manchmal Albträume gehabt wegen Schule? Also ich kenne das auch teilweise, zum Beispiel, ich hatte mal in der Uni, ich darf ja eigentlich nicht laut sagen, aber ich sage es trotzdem mal, so eine Arbeit, die habe ich so ein bisschen hingeschludert und da bin ich da nicht durchgekommen mit. Und für mich war das teilweise auch immer so im Nachhinein, das hat mich einfach irgendwie bewegt. Das war so ein Stich, ja. Irgendwie so.
Es gibt tatsächlich noch Träume immer mal wieder, die zwar, wenn man das überhaupt so sagen kann, in der Jetzt-Zeit spielen, also es bin dann jetzt ich, aber mit so einer Aufgabe behaftet, nochmal wieder in die Schule zu gehen. So ein Klassiker. Ich glaube, das träumen viele. Vor allen Dingen solche, die wirklich in der Schule nicht so gut waren. Ja. Und ich habe viele Jahre auch bis ins Erwachsenenalter tatsächlich, ich will nicht sagen drunter gelitten, aber es war schon immer irgendwie mal so ein bisschen so ein Makel und ein Stich, wenn man darüber nachgedacht hat, dass ich tatsächlich auch kein Abitur habe. Ne?
Aber vielleicht kann man auch sagen, fast bist du Comedian auch des... Oder wie bezeichnest du dich eigentlich selber als Bewusstsein?
Als Gesamtkunstwerk. Ja, genau. Das ist ganz gut. Ja, stimmt. Ein Gesamtkunstwerk. Ja. Also die künstlerischen Begabungen haben sich zum Teil erst über die Jahre und Jahrzehnte dann so ausgeprägt. Ich würde schon sagen, dass es mehrere große Begabungen gibt. Und zum Beispiel das Spielen von Figuren, das Verwandeln in Figuren und vielleicht auch mit so einer komödiantischen Ausrichtung, das hat sich alles erst so im Lauf der Zeit gezeigt. Also ich habe schon als Kind tatsächlich Leute parodiert und wenn ich nur jemanden gehört oder gesehen habe, der irgendwie ein bisschen sonderbar ausgesehen hat oder hat sich komisch bewegt oder hatte einen komischen Sprachschatz oder so, dann hat mich das immer sofort angefasst und ich habe das dann sofort wiedergegeben oder so, aber natürlich nicht mit dem Blick darauf, das mal später beruflich zu machen oder so. Das war eher die Musik, das war der große Traum, zu musizieren und später mit meiner Musik, was weiß ich, berühmt zu werden oder so. Heutzutage weiß ich nicht. Also es war ein bisschen Zufall, es war ein bisschen Abfallprodukt aus der Weltraumforschung, das Komödiantische.
Ja. Aber vielleicht könnte man fast sagen, wenn du jetzt einen ganz klassischen Abitur, was weiß ich, und irgendwas studiert, dann wärst du nicht Olli Dittrich, ja. Der Olli Dittrich geworden, der jetzt vor uns steht.
Ja, das stimmt. Ja. Also ja, auf jeden Fall.
Ziggy played guitar, jamming good with Weird and Gilly and the spiders from Mars. He played it left hand, but made it too far. Became the special man, then we were Ziggy's band. Ziggy really sang, screwed up eyes and screwed down hairdo, like some cat from Japan. He could lick 'em by smiling, he could leave 'em to hang. Became on so loaded man, well hung in snow white tan.
Fischer, Mathelehrer. So sehen die
Mathelehrer, ja, so sehen heute Mathelehrer aus.
Genau. Vielleicht können wir ganz kurz über Matheunterricht sprechen. Neunte Klasse, wie war es jetzt nochmal?
Ich weiß gar nicht, wann die mich rausgeschmissen haben hier, aber Mathe war natürlich immer mein Waterloo.
Das wäre heutzutage mir nicht mehr passiert.
Ja, davon gehe ich aus. Weil ich hatte auch schon ein bisschen erzählt, mein Mathelehrer damals war halt wirklich noch aus einer ganz anderen Zeit.
Der hat im weißen Kittel unterrichtet, Physik und Mathe und so Spaßvögel wie mich. Das war, hat ihm gar keinen Spaß gemacht, solche Kinder zu unterrichten. Und ich habe auch wirklich nichts kapiert, gar nichts, null. Und Klassiker ist eben, haben wir schon drüber gesprochen, in meinem, ich habe ja noch ein paar alte Schulhefte. Und in einem Physikheft habe ich ihn gezeichnet, wie er in die Luft fliegt. So, puff, so ein Comic. Aber ich habe da bis heute nie den Anschluss mehr gefunden.
Und wie sah damals dann der Matheunterricht aus? War so richtig vorne, so mit Abfragen und so, ja. Bam, und dann ja, so klar. Richtig nach vorne, ja, kommen,
ja.
Dittrich.
Ja, ja, nee. Man wurde mit Vornamen genannt, ne? Aber stand dann eben vorne in seinem Kittel, hat also Aufgaben gestellt und hat immer so ein bisschen so gewippt. Man kann es jetzt leider nicht sehen, aber hat immer so gewippt. Immer so stand er immer auf den Zehen, und das war schon so eine Angriffshaltung in gewisser Weise. So haben wir das als Kinder eben empfunden mit seinem Kittel. Und dann hat er irgendwas vorher angeschrieben, und dann hat er immer so fast so ein bisschen angewidert mit, wie sagt man denn? Ja, so ein bisschen. Also es war nicht für ihn nicht schön, solche Kinder zu haben, die nicht.
Die Frage an den Mathelehrer ist es nicht. Ich stelle mir es auch so vor, wenn ich Mathe unterrichte, das ist so toll, weil ich weiß so viel mehr als die Schüler. Ich könnte jeden sozusagen in seine Schranken verweisen, oder wie ist das?
Ja, aber das ist ja nun genau nicht unser Ansatz. Ja. Also bei uns ist jetzt ja tatsächlich Mathematik einfach. Wo wir das ganz viel erleben, dass in der 5. und 6. Klasse, die eigentlich noch voller Begeisterung kommen und auch irgendwie das Schöne an dem Fach, glaube ich, auch noch richtig zu schätzen wissen. Also, dass man da irgendwie rätseln kann, dass man damit die Welt beschreiben kann. Ich sage mal, Mathematik ist irgendwie auch, entdeckt die Muster, die Welt beschreiben. So, und das versuchen wir möglichst lange irgendwie aufrecht zu erhalten. Und ich glaube, da gelingt es immer noch sehr gut. Mathematik ist, glaube ich, immer etwas, was dann gerade, wenn es sehr abstrakt wird oder wenn es so in das Formelhafte geht, wenn man da die Zugänge nicht breit lässt, dann verliert man da manchmal Schülerinnen und Schüler in dem Übergang, gerade wenn die Algebra so kommt. Und da hat sich, glaube ich, aber viel getan, Gott sei Dank, was die Didaktik angeht, was Unterrichten angeht. Was,
und Herr Fischer hat auch keinen weißen Kittel mehr an,
muss man mal sagen. Ich bin ja auch kein Physiker, ich bin auch Historiker im zweiten Fach. Ich glaube, es ist meinem auch ganz angenehm, mehrere Zugänge dann auch zu wissen, dann irgendwie zu erkennen.
Olli Dittrich ist ein riesengroßer HSV-Fan. Dementsprechend war er nach der unnötigen und niederschmetternden 1:2-Pleite seines HSVs gegen den VfL Osnabrück am Sonntag natürlich echt bedient.
Ich war im Stadion wieder, und das ist jedes Mal dasselbe.
Ja, und hier aber mit dem neuen Trainer, dachte man eigentlich,
ja, richtig, das, oder? Denkt man aber ja immer. Hier habe ich trainiert übrigens.
Ah, ne? Ja, genau. Ja, ja.
Und hier hatte ich Bundesjugendspiele. Oh. Für die geneigten Zuhörerinnen und Zuhörer, wir befinden uns jetzt hier auf der Rückseite des Gymnasiums Alstertal und blicken auf den Sportplatz dahinter. Hier war früher auch eine Tartanbahn im Übrigen hier im Rund. Okay. Da sehen wir da noch den Rest. Da haben Bundesjugendspiele stattgefunden. Hier vorne war eine Sprunggrube auf jeden Fall. Da haben wir Weitsprung gemacht, Schlagballweitwurf, und wir haben mit dem TuS Alstertal hier auch viel trainiert, und das Gebäude.
Welche Position hast du gespielt beim TuS Alstertal?
Links außen,
natürlich.
Ist eine gute Position, ja, eigentlich. Damit man sagt ja immer, die Verrückten, die werden entweder Torwart oder links außen. Heute vermischt sich das ja alles.
Übrigens ist mir aufgefallen, ich weiß nicht, ob du drüber, aber 9. Klasse, da hattest du Sportbefreiung oder so. Was war da? Warst du da Zeit verletzt lang, oder wie? Oder?
Ja, das hat auch tatsächlich meine, nennen wir es mal im weitesten Sinne, Karriere als Fußballprofi. Das hatte ich da mal eine Zeit lang gedacht. Wirklich jäh zu einem Ende geführt, weil ich hatte, hört sich lustig an, war aber nicht so lustig, ich hatte diesen sogenannten Morbus Schlatter. Das ist so eine Schleimbeutel an Knie, Erweiterung, sonst was Gedöns. Und wir reden eben über die 70er Jahre, und da wurde halt noch sehr, aus heutiger Sicht, sehr, sehr altmodisch und konservativ behandelt, mit so einer komischen Teerpaste und so Bandagen, die 3 Wochen draufbleiben mussten und so. Mhm. Und ich hatte im Wachstum tatsächlich auch mit einer Skoliose eben auch dann irgendwann sehr starke Rückenprobleme, und die sich runterzogen eben bis in die Beine, Füße, die Hacken haben immer wehgetan und so.
Ach Mensch, aber weil, sonst wäre es vielleicht wirklich was gewesen.
Also, I don't know. Also ich sag mal, die sportlichen Leistungen werden ja auch immer besser, je länger sie zurückliegen. Also da muss man mal die Kirche im Dorf lassen, aber ich habe mal in einer kurzen Zeit, es gab mal ein kurzes Zeitfenster, wo ich tatsächlich da haben wir hier auch bei den Bundesjugendspielen immer die Staffelläufe dann gemacht. Ja. Da war ich oft Schlussläufer, weil ich tatsächlich ein sehr guter Sprinter war und eine Zeit lang neben dem Fußball auch richtig fast leistungssportmäßig irgendwie Sprint und Mittelstrecke getrainiert habe. Und das war so ein bisschen mein Ein und Alles damals. Aber als dann irgendwie die Knochen anfingen, ja, und dann saß man immer öfter auf der Bank und...
Ich, ja, habe so eine großartige Geschichte hier von einem ehemaligen, der hat, glaube ich, 55 Abitur gemacht, der hat eben erzählt, er hat immer nur Bücher gelesen, da hat der Vater gesagt, so Junge, du gehst jetzt mal zum HSV, hier hast du mal 2 Mark, ist er zur Hallerstraße gefahren,
ja,
im Stadion, hat sich überhaupt nicht zurechtgefunden, hat dann erstmal jemand neben ihm gefragt, hallo, wer ist denn hier der HSV? Der hat sich umgedreht und hat ihm eine geballert und echt? Seitdem war er der HSV-Fan. Wie war deine erste Begegnung im HSV? War es Uwe Seeler oder ja, wie? Oder einfach?
Also, wie gesagt, ich wollte schon als relativ kleines Kind, da haben wir noch in Niendorf gewohnt. Da war ich schon mit, ich glaube, 5 oder 6, schon beim, ich glaube, Niendorfer TSV oder so ähnlich. Hab da schon gekickt und war ganz früh schon, weiß auch nicht warum, aber irgendwie, ist ja noch nichts weit gefehlt von irgendwie Social Media, Internet oder diese Art von Kontakt mit solchen Dingen. Gab halt nur die Zeitung, mein Vater war Journalist. Hat auch immer Zeitungen zu Hause und hat auch immer was erzählt. Fußballspiele wurden selten übertragen, aber trotzdem, weiß ich auch nicht, war ich großer Fan von Uwe Seeler und deswegen wollte ich so werden wie Uwe. Und Uwe Seeler war ja zu seiner Zeit und zu meiner Kindheit, also sagen wir mal die 60er und frühen 70er Jahre, Uwe Seeler, der eigentlich der beste Mittelstürmer der Welt eine ganze Zeit lang. Und meine Geschichte mit Uwe begann, ich weiß gar nicht, wie alt ich da war, im Winter, als ich mit meinem Aral-Sammelbuch von 1966, das mir meine Oma geschenkt hat, wo die großen Postkarten richtig drin waren, dann im eisigen Winter an der Hallerstraße vorm Stadion auf ihn gewartet habe. Und dann, als er dann kam, war ja mein Kugelschreiber eingefroren. Und hat ein paar Mal da in die Karte gekratzt und hat dann gesagt, kauf dir mal einen vernünftigen Stift, Junge. Und ich habe dann sehr viel später, habe ich dann tatsächlich mir von Uwe in der Fernsehsendung, wo wir zusammen saßen und so, habe ich mir dann nochmal in der Fernsehsendung von ihm nochmal einmal richtig eine Unterschrift geben lassen. Und er war ja dann auch bei Ditsche, war er auch mal Gast. Und saß dann da auf dem Barhocker von Schildkröte und durfte den Schlusssatz haben, halt die Klappe, ich habe Feierabend und so. Und das war für mich das Größte natürlich.
Jetzt sind wir hier im ersten Shop. Achso, ja, das ist übrigens der Brunnen, da ist ganz interessant, von Herrn, ja, Wild. Auf unserer Homepage kann ich dir nachher nochmal zeigen, da war eine Brunnenfigur.
Ich weiß.
Ja, ja. Kennst du die noch?
Ja, natürlich.
Nee. Ah, wir doch suchen diese Brunnenfigur.
Ja, ich habe sie nicht.
Und zwar haben wir noch diese Stele, ist da. Die Stele ist da, aber die Brunnenfigur fehlt. Wir haben
jetzt, ich meine, dass das eine weibliche Figur war,
kann es das sein? Es war ein junger Mann mit so einem Rapier, mit so einem Säbel oder so, den er so gebogen hatte.
Ja, doch, stimmt.
Das ist ja interessant, dass es da noch war, weil das ist wirklich, wir haben auch schon mal geguckt, an der Seite so eine kleine Tür, da haben wir reingeguckt, das war so spannend, aber es war leider nichts drin. Ich dachte schon, da ist dieses Ding versteckt oder so. Genau, jetzt gehen wir in Richtung Aula hier. Aula für dich?
Ja, aber hallo. Natürlich, Dr. Bittner war damals mein Musiklehrer. Und der hat mit uns zum Beispiel die Camille Burana von Karl Orff aufgeführt, aber auch viele andere Dinge. Ich habe hier zum Beispiel, weil du vorhin schon sagtest, Simon und Garfunkel, ich habe hier einen Aufsatz oder einen Vortrag, wie nennt man das?
Vortrag,
also, ja, irgendwie gehalten, der auch benotet wurde.
Okay.
Und habe die Symphonie aus der Neuen Welt von Anton Dvorak auszugsweise verglichen mit dem Song America von Simon und Garfunkel.
Oh, sehr gut.
Ja, das war eine tolle Arbeit.
Ist ja aus der Neuen Welt, ist ja USA,
genau,
Amerika,
deswegen,
und so weiter. Sehr gut. Aber das haben sie jetzt hier renoviert, ich glaube seit dem letzten Mal, wo du da warst. Aber der Flügel, der könnte noch original sein. Der sieht zumindest so schäbig aus.
Ja, da habe ich auch musiziert. Es gibt noch einen anderen Musikraum, zumindest war, genau, das früher einer, wo Herr Kraftschick unterrichtet hat. Und da habe ich tatsächlich, man muss es fast sagen, meinen wirklich ersten Auftritt als Musiker.
Echt?
Habe ich bei Herrn Krawczyk gehabt. Und da hatte ich meinen ersten Auftritt oder sagen wir mal so, die erste tatsächliche Performance als, nennen wir es mal im weitesten Sinne, Darsteller, hatte ich hier auf dieser Bühne in einem Theaterstück, einem Weihnachtstheaterstück, Der vierte König, dass die drei heiligen Könige, die man kennt, in Wahrheit noch einen vierten König an ihrer Seite hatten, der es zumindest versucht hat, auch zur Geburt Jesu.
Der ist nicht angekommen.
Das ist, glaube ich, eine russische Geschichte, und es war ein russischer König. Und meine Mutter hat damals aus mir die gesamten Kostüme genäht, weil der macht also wirklich seine Tour und wird dann irgendwie, das Schiff geht unter.
Und du warst jetzt der vierte König.
Ich war der vierte König. Und dann haben wir da aus alten Sackleinen, hat meine Mutter mir dann so ein abgerissenes Kostüm, nachdem er mit seinem Schiff gestrandet ist und war dann irgendwie Schiffsbrüchiger und so. Und da gab es aber dann auch am Anfang, glaube ich, eine Szene, wo er dann als König losgeht und wirklich so ein vom Don Kosakenchor. So ein Kittel, so ein Russenkittel oben mit so einem Stehkragen, mit einer Borte drauf und so. Und den hat mir meine Mutter genäht, so in olivgrün. Und als ich später dann, da habe ich das, hier haben wir das Theaterstück aufgeführt. Und als ich später dann bei Herrn Krawczyk meinen ersten Auftritt hatte, hatte ich dann wieder diesen Kittel angezogen, weil ich dachte, ich habe ja so eine Bühnenkleidung. Yeah. So, ne? Und da habe ich gesungen, Let the Sunshine In. Oh, aus dem Musical Hair. Genau. Und habe dann meiner damaligen Freundin Sabine, die mit im Publikum saß, dann gesagt, wenn ich das mache und dann so ihr zunicke, dass sie dann so auch so mitklatscht und so, dass da so ein bisschen Stimmung kommt. Auch natürlich mit dem Hintergedanken, dass dann die Benotung noch besser wird.
Okay.
Ich bekam aber gar keine. Der fand das dann ganz interessant und meinte dann, ja, gut, schön.
Okay, also keine, ja. Das,
und der Flügel hier, der ist von Dr. Bittner.
Ich weiß es nicht.
Oh, aus dem Steinway. Oh, ist ein schöner, aber echt. Wow.
Spiel mal was.
Ich kann ja nichts. Muss mal meinen Sohn hören, doch.
Ja, aber.
Das ist der
Spieler. Der ist nicht da.
Ja, der spielt. Der. Nee, ich bin wirklich nur Amateur-Klavierspieler.
Aber was ist dein Instrument?
Schlagzeug.
Schlagzeug. Naja, stimmt, logisch. Ja, auch bei Texas Lightning, ne?
Ja. Schön, so ein Steinway, so ein alter.
Und die Carmina Burana, da hast du auch mitgesungen, weil jetzt beim 100-Jährigen, da soll dann auch wieder, darf man noch nicht verraten, aber da soll es, glaube ich, auch irgendwas, Carmina Burana. Was war das für ein Typ von Lehrer, der Herr Bittner?
Der war klasse, den fanden wir sehr, sehr super und ich besonders, weil der tatsächlich auch einen Schalk im Nacken hatte. Der war, so habe ich ihn in Erinnerung, ein eher ein bisschen, sagen wir mal, fülligerer Typ, so ein Wohlstandsbäuchlein, der hat aber auch immer einen Anzug an. Hatte immer einen Anzug an, so einen grauen Anzug und eine Krawatte, meine ich zu erinnern. Also nie irgendwie, weiß ich nicht, nur ein Freizeithemd oder irgendwas. Und hat super Klavier gespielt, das habe ich noch in Erinnerung. Und ich weiß noch, wie für die Carmina Burana, da sind ja große, große Chöre auch, wie der die Sänger sozusagen gecastet hat hier. Und da war mal irgendwann in der Aula, waren viele Klassen zusammengebracht und er saß dann hier am Flügel, da musste immer einer nach dem anderen kommen und dann hat er irgendwas angespielt und dann musste man das nachsingen. Und dann ging das immer so hat er irgendwas gespielt, du, da, irgendwie sowas. Und so, und dann hat er immer gleich sofort, wenn einer nur angefangen hatte, da, gleich abgewunken, gleich der Nächste. Ne? So, und das war sehr lustig. Aber ich mochte den wahnsinnig gern. Der war wirklich witzig und guter Lehrer.